Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du uns jetzt ausrichtest auf dein Wort, auf dein Reden, auf dein Herz, auf deine Liebe, auf das, was dir wichtig ist. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst, jeder, der zuhört. Danke, danke für deine Kraft und deine Macht in ihrem Leben. Danke für diese wunderbaren Zeugnisse. Danke, dass du uns veränderst. Danke, dass du uns dich selbst immer mehr offenbarst, wie du wirklich bist, dass du ein guter Gott bist, dass du Liebe bist, dass du mit jedem einen guten Plan hast, dass du für uns bist, dass du uns nicht verlässt noch versäumst und dass du uns herrschen lässt im Leben an Christi statt. Danke, dass du uns Vollmacht gegeben hast über alle Macht des Feindes, uns nicht schaden wird. Und danke, dass du in unser Leben sprichst und danke, dass du alles veränderst. Halleluja. Halleluja. Amen. Wow, Leute. Wir leben in einer spannenden Zeit. Hä? Ich glaube, die Predigt letzte Woche war die wichtigste, die Gott uns je gegeben hat in der Church at the River. Ich glaube, letzte Woche war ein Meilenstein. Und ich sag dir auch, warum ich das glaube, weil erstens ich nicht gedacht habe, dass ich dran bin, sondern Sonja. Und zweitens Gott einfach dann gesprochen hat, was er gesprochen hat. Als ich die Predigt geschnitten habe, nach 2 Minuten musste ich schon auf Pause drücken, weil die Salbung so extrem rauskam und das spüre ich eigentlich selber sonst nichts. Ich habe während dem Predigen gar nichts gespürt, aber ich habe einfach gesagt, Heiliger Geist, mach du, was du willst. Und ich glaube, Gott hat einen Plan mit unserer Gemeinde. Glaubst du das? Ich glaube, wir kommen langsam zum Ziel in der Gemeinde. Wir kommen langsam zum Ziel, da wo Gott uns hinhaben will. Und ich glaube, dass wir nicht die Einzigsten sind, sondern dass wir viele tausende kleine Gruppen sind auf der ganzen Welt, die Gott vorbereitet hat wie uns für diese Zeit jetzt. Ja, ich spüre so, ich kann euch nicht sagen, das sagt der Herr, aber ich spüre so für mich, ich habe irgendwie die Schallmauer 2030 im Kopf. Es kann gut sein, dass bis dahin Jesus kommt. Wir wissen, niemand kennt den Tag und die Stunde, aber Jesus hat gesagt, wenn ihr die Wolken am Himmel seht oder den Wind oder die Sonne oder irgendwas vom Wetter, könnt ihr beurteilen, wie das Wetter wird. Aber könnt ihr auch prophetisch beurteilen, was die Zeichen der Zeit sind. Und wir haben ganz, ganz viele Zeichen der Zeit, die uns die Bibel nennt, die kommen jetzt zur Vollendung, Leute. Wir sind in den letzten paar Jahren, die letzten paar Jahre, ich glaube nicht mehr, dass es länger geht wie 2030, ist mein persönliches Empfinden. Und ich bereite mich, so gut es geht, darauf vor. Und letzte Woche hat uns Gott ein Angebot gemacht. Er hat uns ein Angebot gemacht, in diese Shekinah-Salbung hineinzukommen, wo er nochmal seinen Geist ausgießen will, nochmal große Wunder tun will in dieser letzten Endzeiterweckung. Und ich glaube, dass Gott es tun will. Und er braucht Menschen dazu. Gott kann nicht einfach tun, er braucht Menschen dazu. Und er hat uns letzte Woche einige Fragen gestellt und einige von euch, wahrscheinlich nicht alle, gehe ich davon aus, aber einige von euch haben es mit Ja beantwortet. Und deswegen war diese Woche auch sehr turbulent. Ich habe den Feind extrem gespürt wieder, aber nicht so, dass es ganz klar war, sondern er hat mir persönlich abermals den Krieg erklärt. Er hat gesagt, du willst Gottes Wunder erleben, dann pass mal auf, was ich mit dir mache. Und ich weiß das. Deswegen bin ich persönlich nicht scharf darauf, in das reinzukommen, was Gott für mich hat. Da geht's mir vielleicht wie Tina, ich bin müde, ich will schlafen, lass mir meine Ruhe. Erzähl mir die Zeugnisse und ich freue mich mit. Aber lass mich aus dem Krieg raus. Ja, lass mich auf die Insel, ich komme zurück, wenn der Krieg vorbei ist. Kennt ihr das Spiel? Kennt ihr euer Fleisch? Aber ich habe letzte Woche ganz ehrlich aus der Tiefe meines Herzens eine Entscheidung getroffen, habe Gott Ja gesagt. Und ich glaube, es werden sich Dinge verändern. Ich denke, wir kommen in das hinein, was Gott vorhat. Zunächst erzähle ich euch ein bisschen, was ich glaube, was kommen wird. Dann gehen wir ins Wort und dann schauen wir, was da noch dran ist. Ich glaube, dass jetzt bald, ich glaube, nächstes Jahr schon wird das Reisen verboten. Ihr dürft nicht mehr reisen, die Flüge werden komplett abgeschafft. Ich glaube daran, ich spüre das. Wie schnell es kommt, weiß ich nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass es nächstes Jahr schon ist. Deswegen fliegt nochmal in Urlaub, gebt euer Geld aus, solange es noch habt. Weil das nächste, was kommt, wird die Bargeldabschaffung sein. Die ist schon von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank, ist das alles schon durch. Die Pläne stehen, alles ist durch und dann werdet ihr nichts mehr besitzen. Das ist der nächste Schritt, was der Antichrist plant. Wir sind ja kurz davor, dass der Antichrist kommt. Und ihr wisst, wir brauchen keine Angst haben. Ja, wer jetzt schon wieder Angst spürt, dann werd endlich frei von dieser Angst. Wir haben es gerade gehört, warum vertraust du mir nicht? Ja. Und ich sage euch diese Dinge, weil ich glaube, dass ihr reif dazu seid, die Wahrheit zu ertragen. Wenn ihr sie nicht ertragen könnt, dann arbeite an deinem Glauben. Jesus sprach die Wahrheit frei raus. Er sagte den Jüngern Matthäus 24, was kommen wird. Und die haben da noch nicht mal gecheckt, von was Jesus redet. Ja, aber wir kapieren's, wir sind in dieser Zeit. Jesus hat gesagt, wenn das Land Israel wieder entsteht, wird dieses Geschlecht, was dann lebt, nicht vergehen, bis all diese Dinge geschehen. Leute, das war vor 76 Jahren. Vor 76 Jahren ist das Land Israel in Existenz gekommen. Und seit 76 Jahren wartet der Leib Christi auf die Wiederentstehung des Tempels in Israel. Leute, ich sage euch was. Letztes Jahr im Oktober haben die Leviten die letzten 5 rote Kühe in Texas gekauft. Diese Kühe waren ausgestorben. Die gibt es jetzt wieder. Die dürfen nur 6 unterschiedliche rote Haare haben, sonst taugen sie nicht für das Opfer. Letztes Jahr wurden die von Texas nach Israel gebracht. Die waren dort 1,5 Jahre alt. Sie müssen 2 Jahre alt sein, damit sie als Tempelopfer taugen. Wer ist denn gut in Mathe? Das war im März. Letzten Monat waren diese Kühe reif. Leute, wir stehen unmittelbar vor der Wiedereröffnung des Wiederaufbaus des Tempels in Jerusalem. Wir wissen, dass das sinnlos ist, weil Christus ist was? Des Gesetzes Ende. Wir wissen aber auch, dass Jesus gesagt hat in Matthäus 24 und in anderen Stellen, dass der Antichrist, wenn er kommt und die Weltherrschaft übernommen hat, sich wo hineinsetzt? In den Tempel Gottes. Dazu muss er wohl da sein. Wenn er nicht da ist, kann man nicht. Die Leviten sind da, die Priester sind geweiht. Es wird auf dem Ölberg die Zeremonie stattfinden und dann wird der Tempel gebaut und er wird eingeweiht. Warum erzähle ich euch das? Leute, wir sind nicht 11:55, wir sind 11:01. Vielleicht sogar nur noch ein paar Sekunden. Wir müssen den Ernst der Lage erkennen, damit wir verstehen und die Zeichen der Zeit sehen, um zu verstehen, wie kurz vor knapp alles ist. Wie sich die Bibel, die Prophetien, die Weissagung von Jesus, die Weissagung von Paulus und anderen vor unseren Augen sich erfüllen. Ich glaube persönlich, wir werden am Anfang entrückt. Ich glaube es mittlerweile wieder ganz stark und ich hoffe, ich bin richtig. Warum? Weil die Bibel sagt, zuerst muss der weggetan werden, der ihn jetzt noch aufhält. Es gibt nur einen einzigen Leib, der den Antichristen aufhält durch seine Gebete und ist der Leib Christi. Amen. Wer ist der Leib Christi? Es sind wir. Unsere Gebete halten den Feind auf in seiner vollen Macht. Aber ich glaube, er lebt schon. Ich denke, es ist ein Mann zwischen 30 und 40, er ist schon da. Ist noch nicht bekannt, ich bin überzeugt, er ist noch nicht bekannt. Er wird plötzlich auftreten auf der Weltbühne und er wird mit Zeichen und Wundern die ganze Menschheit verführen. Das ist dann erst möglich, wenn der Leib Christi weg ist. Und er wird alles ändern. Er wird die Wochen, die Jahre ändern. Der Feiertag von Sonntag wird verschwinden. Er wird die Wochentage, die Namen der Wochentage ändern. Er wird alle christliche Feiertage abschaffen. Er wird alle Kirchen und Dome abreißen lassen. Das ganze System, was die Menschen jetzt kennen, wird komplett verändert werden, wenn der Antichrist da ist. Er wird mit Zeichen und Wundern an Himmel, an Sonne, an Mond und Sterne, wird er solche Zeichen tun wie Gott, dass die Menschen ihm nachlaufen und ihm glauben. Sie werden das Zeichen des Tieres annehmen, bis auf ganz wenige. 666 an der Stirne und an der Hand. Und nur wer das Zeichen des Tieres trägt, kann kaufen und verkaufen. Und die Bibel sagt, wer das Zeichen des Tieres angenommen hat, ist in Ewigkeit verloren. Du kannst, auch wenn du dich bekehrt hast, verlierst du automatisch deine Errettung. Für die, die sich dann dort noch bekehren, da werden sich noch Leute bekehren, weil der Heilige Geist bleibt und wirkt. Wenn ihr in Gemeinden schaut, hört euch dort die Predigten an, da wird gespielt. Die spielen, die spielen. Ich habe wieder eine Predigt gehört, da sagt eine, ja, es gibt Schicksalsschläge in eurem Leben, aber der Herr kann das ändern. Ich platze da fast vor Wut, weil ich habe in meinem Leben keine Schicksalsschläge. Schicksal ist, es passiert was, was ich nicht kontrollieren kann. Mein Leben ist unter der Kontrolle des Christus. Und alles, was in meinem Leben passiert, ist im Plan Gottes, steht in seinem Buch. Jeder Tag meines Lebens steht in seinem Buch. Dann habe ich kein Schicksal. Aber merkt ihr, was in Gemeinden den Leuten gesagt wird? Es gibt Schicksalsschläge, oh ja, aber Gott kann dich wieder rausretten. Es gibt bei mir keinen Fluch oder irgendwas oder Glück. Auch das Wort, da haben wir Glück gehabt. Ich habe kein Glück in meinem Leben, ich bin gesegnet. Bumm. Gesegnet heißt, alles muss mir zum Besten dienen. Denen, die nach Gottes Ratschluss berufen sind. Das bin nun mal ich. Amen. Da draußen ist eine riesige Not und ich bin überzeugt, es wird sich trennen 50-50. Die Großen werden immer größer, die Kleinen vielleicht immer kleiner, aber die, die bleiben, sind die Elite. Aus Gottes Sicht. Nicht, weil sie besser sind, nicht, weil sie toller sind, sondern weil ihr Herz, ne Tina, ihr Herz brennt für Christus. Das sind nun mal nicht viele. Es waren damals nicht viele, sind jetzt nicht viele. Der Weg ist schmal, der zur Errettung führt. Das Nadelöhr ist eng. Der Geburtskanal ist eng. Es gibt bei Gott keinen Kaiserschnitt. Du musst dich durchpressen lassen vom Heiligen Geist. Musst dich verändern lassen. Und wir müssen uns immer fragen, jeden Tag fragen, Heiliger Geist, bin ich noch in der Spur? Bin ich noch da, wo du mich haben willst? Und wenn ja, wundere dich nicht. Ich habe euch letzte Woche gesagt, wenn wir uns entscheiden für Gott, kann sein, dass es erstmal in die andere Richtung geht. Das bedeutet, die Angriffe, der Druck wird mehr. Der Teufel hat mir die Woche gesagt, ich ziehe noch mehr Leute raus. Dann hast du kein Geld mehr. Du wirst aus deinem Haus rausfliegen. Du kannst die Miete nicht mehr bezahlen. Er redet, meh. Was anders kann er nicht. Ich habe keine Lust mehr auf Angst. Du auch nicht? Wenn ich kein Geld mehr habe oder die mein Konto sperren oder was auch immer. Wenn Bargeldabschaffung kommt, von jedem Euro, was ihr spendet, habe ich noch 40 Cent dann. 60 Cent gehen an den Staat. Der Teufel sagt, wie machst du denn das dann? Sag ich, das ist mir egal. Mein Gott ist mein Versorger, nicht du. Auch nicht mein Kontostand ist mein Versorger. Leute, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Der Teufel kommt und redet zu euch. Er redet mit dir. Manchmal redet der Teufel im Monat mehr als Gott mit mir. Gott sagt mir dasselbe wie Tina. Vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach. Drei kleine Worte. Die bedeuten alles oder nichts. Die bedeuten alles oder nichts. Ihr Bruder liegt im Krankenhaus. Menschlich gesehen können wir sagen, der stirbt. 1,5 Liter Eider in der Lunge. Könnte man sagen, die Lunge ist zerfressen, der stirbt. Brauchst du nichts mehr machen. Herr, wärst du nur da gewesen, wäre er nicht gestorben. Vertraust du mir? Ja oder nein? Das ist alles. Werd ich alles richtig machen? Nö. Wirst du alles richtig machen? Nö. Wird Gott alles richtig machen? Oh, wow, Glück gehabt. Nein, es gibt kein Glück. Es bleibt spannend, Leute. Und all dem sagt Jesus noch, habt keine Angst. Na super. Es gibt ein Erdbeben, Überschwemmung, Vulkanausbruch, aber bleib ganz gechillt, dein Haus bleibt übrig. Kann ich nicht nach Australien oder sonst wo, wo es kein Erdbeben gibt, kein Vulkan. Mittendrin. Warum lässt uns Gott mittendrin? Ich weiß, jeden von euch sein Fleisch sagt, ich möchte woanders sein. Gott lässt uns mittendrin. Ich sag dir, warum? Weil noch nicht alle errettet sind. Weil er noch einen Plan hat. Weil er noch etwas vorhat. Amen. Weil das noch nicht das Ende ist. Und ich spüre das Herz des Vaters. Als wir hier anfingen in der Church of the River, hat mich eine Frau gefragt, ich werde es nie vergessen, Thomas, was ist denn deine Vision? Dachte ich, ach du grüne Neune, was ist denn meine Vision? Habe ich gesagt, ich sag's dir nächste Woche. Ich bin nach Hause und gesagt, Herr, was ist denn meine Vision? Ich bin nur 5-mal Ersatzprediger gewesen und dann sagst du mir, das wird eine Gemeinde. Ihr wisst ja noch ein paar, wo der Bergheimer dabei waren. Da habe ich gesagt, hurra Leute, das wird eine Gemeinde. 5 haben gesagt, dann sind wir weg. Wir sind nur hier, weil es keine Gemeinde ist. Die anderen 5 haben gesagt, nee, ich habe auch keinen Bock auf Gemeinde. Dann bin ich wieder zum Herrn und gesagt, Herr, die wollen alle nicht. Hat der Herr zu mir gesagt, habe ich zu dir gesagt, das sollst du mit den Leuten besprechen. Okay, Herr, ich lerne dazu. Habe ja noch nie eine Gemeinde gegründet. Das ist alles neu für mich. Wie macht man sowas? Vertraue mir. 3 Worte, immer dasselbe. Dann bin ich zum Herrn, sage ich, Herr, was sind meine Vision? Sagt er, Heilung ist die Vision der Church at the River. Der Fluss, der aus dem Tempel fließt, lies Hesekiel 47. Habe ich angefangen, Hesekiel 47. Was steht da? Da steht, der Strom, der aus dem Tempel fließt, alles, was mit in Berührung kommt, wird gesund. Dachte ich, das ist nicht schlecht. Und das erste Jahr in der Bergheimer wurde jeder geheilt, der kam. Jeder. Bärbel ist mein Zeuge. Jeder, der kam, wurde geheilt. Wir hatten eine Frau, die hatte 9 Jahre lang Bulimie. Jeden Tag. 4-5 Mal. Wir beten einmal für sie. Ich wusste nicht, wie man für Bulimie betet. Weiß man das? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gebetet, kurz gebetet. Sagt sie, mir wird's ganz warm. Bumm, weg war sie, umgefallen. Busch. Denke ich, oh, halla, lebt die noch? Dann kam sie nächsten Sonntag wieder, sagt, ja, ich war nur einmal noch ganz kurz, kam ein Reiz und dann war's weg. Halleluja. Wir alle, Halleluja. Dann kamen Leute dazu, die haben dauernd negativ geredet und der Heilige Geist hat mich gewarnt. Wenn die nicht aufhört zu, eine spezielle Person, wenn die nicht aufhört zu reden, die Salbung geht kaputt. Dann habe ich gesagt, bitte red nicht mehr negativ, hör auf zu schimpfen, hör auf zu lästern, die Person hat nicht aufgehört. Nach einem Jahr war die Salbung weg. Ich wusste, jetzt ist es vorbei. Ich wusste nicht, wie es vorbei ist, weil ich damit noch nie Erfahrung hatte. Ich wusste nur, der Heilige Geist ist nicht mehr so da, wie er war. Im Nachhinein muss uns alles zum Besten dienen. Aber wenn du da durchgehst, da weinst du Tränen. Ich hätte die würgen können. So ein Zorn hatte ich auf die. Segen und Fluch ist oft ganz nah beieinander. Aber alles dient uns zum Besten. Dann habe ich gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ist denn Heilung? Die Frage hat mir der Heilige Geist gestellt. Thomas, was ist Heilung? Ich bin dann immer schlau, das habe ich früh gelernt. Herr, ich frage dich. Wenn der Herr mich fragt, frage ich zurück. Kann ich nichts Falsches sagen. Herr, sag du es mir. Er hat geantwortet. Er hat gesagt, Heilung ist in meinen Augen nicht eine Methode oder irgendein System oder sonst was. Es ist einzig und allein meine Liebe, die fließt. Wenn Gott jemand heilt, ist es nur sein Zeichen, dass er diese Person von ganzem Herzen liebt. Jetzt können wir uns anstrengen, gehen aufs Seminar gehen, auf die Heilungsschule und den ganzen Quatsch. Lass doch einfach dich füllen mit der Liebe Gottes und leg den Leuten die Batschele auf und sag, Liebe Gottes, fließ. Und die Heilung manifestiert sich. Wollt ihr die Azusa Street Salbung? Wollt ihr das? Leute, das ist einfach nur, ich habe mir drüber nachgedacht, ich habe das Buch die Woche fertig gelesen. Und ich wusste, wow, ich will verstehen, was da geht. Ich fliege nicht darüber, um mir einen alten Schinken zu holen, der im Grab liegt. Ich will das Neue, was der Heilige Geist jetzt hat. Aber ich ehre unsere Vorväter. Ich ehre die, die vor uns waren. Ich habe eine Liebe für diesen William Seymour, dass, wenn ich an ihn denke, mir die Tränen kommen. Obwohl ich diesen Mann nicht kenne, habe den noch nie gesehen, aber spüre das. Das hatte ich auch schon für König David und andere. Weil ich spüre, ihr Herz ist das gleiche wie meins. Sie haben dasselbe von Gott empfangen wie ich. Ich erkenne mich darin. Hast du es auch schon mal erlebt? Wenn nicht, streck dich aus danach. Das ist alles. Ich bete nicht und sage, oh Herr, ich will sein wie William Seymour. Das ist dumm Zeug. Ich bete, Herr, gib mir die Staffel. Letzte Woche habe ich euch gesagt, Staffellauf ist, wir laufen, selbe Geschwindigkeit. Einer gibt nach vorne weiter, weil er weiß, seine Zeit ist zu Ende. Und übergibt sie dem Nächsten und der läuft weiter und der übergibt sie dem Nächsten. Versteht ihr, um was es geht im Geist? Ich spüre, dass Gott weltweit das, was er hier tut, was er letzten Sonntag angefangen hat, tut Gott weltweit. Und er wählt dich aus. Hat er einen Knall oder ist er richtig? Glaubst du, dass irgendeiner in der Welt einen von uns auswählen würde? Thomas, wo hast denn du studiert? Beim Heiligen Geist. Hol mal die Jacke. Sperrt ihn ein. Wir haben das Beste vom Besten. Ich habe mich immer gesehnt nach einem geistlichen Vater. Ich habe nie einen gehabt. Von meinem ersten Tag der Bekehrung bis jetzt hatte ich nie einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter. Hatte ich nicht. Ich habe mich danach ausgestreckt. Ich musste alles mit Tränen und Versagen und Fehlschläge alles ganz mühselig lernen. Von ersten Tag an bis zum Schluss. Unsere Gemeinde war ein halbes Jahr alt, bin ich zu 5 Pastoren, einen in Hamburg, einen in Karlsruhe und die anderen verteilt, habe ich sie kontaktiert, habe gesagt, hey, ich habe eine Gemeinde, Gott hat gesagt, gründe eine Gemeinde, wie macht man das? Ja, Bruder, ich bin ausgebrannt, ich habe einen Burnout. Alle 5. Ich verlasse den Dienst, ich gehe in den Reisedienst. Habe ich gedacht, okay, Herr Jesus, hast du einen Reisedienst für mich? Nee, du sollst eine Gemeinde gründen. Aber die sind alle fünf, habe ich zu dir gesagt, du sollst dich mit Menschen besprechen. Du kriegst keine Hilfe. Einer hat zu mir gesagt, ja, Thomas, wenn du eine McDonald's-Gemeinde wirst, aber Gott hat zu mir gesagt, ich soll ein Feinschmecker-Restaurant werden, Bio-Ware, Beste vom Besten. Nee, das ist nicht McDonald's. Wenn du eine McDonald's-Gemeinde wirst, dann helfen wir dir. Wir haben Rechtsanwälte, wir haben Steuerberater, kriegst du alles umsonst. Sag ich, aber Gott hat zu mir nicht gesagt, ich soll McDonald's werden. Ja, dann können wir dir leider nicht helfen. Gut, dann bin ich mal weg. Stand ich wieder da, wieder ohne Hilfe. Und heute rückblickend muss ich sagen, wie habe ich das alles nur hingekriegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, drei Worte. Vertraue einfach, komm, mir. Vertraue einfach ihm, vertraue einfach mir. Verrückt, oder? Wir segnen hier 7 Älteste ein, freuen uns wie Bolle, dass es vorwärts geht. 14 Tage drauf verlassen 5 von den 7 die Gemeinde. Und vom ganz lieben Pastor war ich plötzlich das größte Arschloch der Welt. Anders kann man es nicht sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß heute noch nicht, warum die gegangen sind. Ist mir auch egal mittlerweile. Aber erstmal bist du, der Teufel wird alles tun, um dir weh zu tun, dir weh zu tun, dir weh zu tun, dir weh zu tun, dir weh zu tun. Und nicht von den Leuten da draußen. Seit ich mich bekehrt habe, 89, hatte ich noch nie Stress mit Ungläubigen. Noch nie. Ich hatte noch nie Stress mit Satanisten. Ich habe noch nie mit einem nicht bekehrten Stress gehabt, aber mit Wiedergeborenen. Hilfe, 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 was war da alles? Was haben wir da schon alles erlebt? Manchmal erzähle ich ein paar Geschichten, denke ich, ach Gott, das war ja auch und der und die und was mir schon alles erlebt. Und manchmal sagen Leute auch von hier, erst vor kurzem wieder, schreib mal ein Buch darüber. Sag ich, erstens habe ich keinen Bock, mich mit dem Käse von früher zu beschäftigen. Zweitens glaubt dir das sowieso kein Mensch, dass das alles stattgefunden hat, weil die sagen, das passt in ein Menschenleben gar nicht rein, was wir alles erlebt haben. Und irgendwie freue ich mich und sage, hey, es gibt uns immer noch. Ich bin immer noch am Predigen. Ich bin nicht verbittert. Ich bin nicht voller Hass. Ganz im Gegenteil. Gott hat Stück für Stück geheilt. Ich war verbittert, ich war voller Hass. Aber Gott hat mich durch jedes Ding rausgeführt. Und ich habe gemerkt, wow, cool, wow, cool, wow, cool. Ich habe Dinge überwunden mit Christus, mit dem Heiligen Geist, wo ich nicht gedacht habe, dass ich da jemals vergeben oder loslassen könnte. Und du kannst alles. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Glauben ist, vertraue einfach mir. Wow. Das ist ein Achterbahnfahrt, hä? Das ist ein Ritt. Und jetzt möchte Gott nochmal diese Herrlichkeit geben. Könnt ihr euch an mein Zeugnis erinnern, wo ich im Himmel war und meine Schwester und meinen Vater von hinten sehe? Und hinter denen eine Menschenmenge, die so runterging in ein Tal und hinten wieder hoch, und ganz hinten, das waren Kilometer, verschwamm diese Menge in eine Farbe. Du konntest Einzelne nicht mehr erkennen. Und ich habe mich beim Lesen des Buches daran erinnert, dass auf diesen Menschen Wolken waren. Mal stärker, mal schwächer. Bei manchen war eine Gruppe so von 20 Leuten, die Wolke so stark, dass man die Leute gar nicht sah, weil die Wolke so dick war. Beim Lesen des Buches auf einmal sagt der Heilige Geist, was hast du im Himmel gesehen? Ich so, oh, wow, das ist die Schekina-Helligkeit. Und ich habe den Herrn gefragt, was ist die Wolke? Und er sagt, das ist meine Helligkeit. Die ist im Himmel dauerhaft auf uns. Boah, habe ich mich so gefreut. So viele Jahre später verstehe ich, was das ist und merke so, wow. In der Azusa Street Erweckung war dieser Nebel, diese Herrlichkeit Gottes war so stark im Raum, so einen halben Meter hoch, dass wenn du dich reingelegt hast, konnte man die Leute nicht mehr sehen. Die Leute damals, das waren Teenager, 14 bis 21 waren die meisten. Die haben einfach das gemacht, was der Heilige Geist ihnen gezeigt hat. Einfach die Liebe Gottes fließen gelassen. Und ich glaube, der Vater möchte das wieder tun. Du auch? Ich glaube, dass der Vater das nochmal tun will. Und die hatten damals gesagt, nach 100 Jahren ungefähr, wird Gott nochmal diese Shekinah-Herrlichkeit ausgießen. Wir haben letzte Woche, wenn du da warst, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir dabei sein wollen. Gilt das auch heute noch? Gilt das nächste Woche noch? Wollen wir uns ausstrecken? Leute, ich kann euch nicht sagen, da fängt's an oder da. Ich weiß es nicht. Gott muss reden. Ich habe auch verstanden, ich kann jetzt nichts produzieren, nur weil ich jetzt sage, wir wollen das. Wir können uns dafür entscheiden und Gott Ja sagen. Und das ist wichtig, das ist der erste Schritt. Aber wenn es Gott nicht gibt, wird es nicht da sein. Und da habe ich mich abermals entschieden, dann geht mein Leben trotzdem weiter. Ich bin bis hierher gekommen ohne diese Salbung. Ich werde auch mein Leben vollenden ohne diese Salbung. Aber ich wünsche mir das. Und ich merke, dass Gott immer einen Wunsch gerne in unser Herz geben möchte, und zwar seinen Wunsch. Gott möchte seinen Wunsch in dein Herz geben, dass sein Wunsch dein Wunsch wird. Das ist ein Prozess, das passiert nicht augenblicklich. Und es kann sein, dass er vielleicht sagt, dann wirst du nie heiraten, du wirst alleine bleiben. Paulus schreibt, heiraten ist gut, alleine sein ist besser, weil du dann verheiratet bist mit dem Herrn. Vielleicht wird er sagen, deine Familienplanung wird nicht stattfinden, du wirst keine Kinder haben. Vielleicht wird er sagen, ich werde dich aus Deutschland rausziehen, woanders hin. Bist du bereit für das alles? Oder sagst du, nö, ich habe mir das ja an meinem Lebensabend oder so ganz anders vorgestellt. Mein Fleisch redet auch ständig, quatscht mein Fleisch rein. Ist das alles notwendig, Thomas? Muss das sein? Leute, wir sehen die Weichen, die sich stellen in Richtung Antichristen. Seht ihr das auch? Unsere Zeit läuft aus. Wir haben nicht mehr viele Jahre. Was machen wir noch zum Schluss damit? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Gott diese Salbung, diese Gegenwart Gottes ausgießt hier in Heidelberg. Und wenn es nur noch 3,5 Jahre sind, dann soll es die 3,5 Jahre sein. Lass uns mitnehmen, was noch geht. Wenn das kommt, kann ich dir jetzt schon sagen, ich kann hier sonntags nicht mehr so predigen, wie es bisher war. Erstens wird der Platz hier nicht reichen. Zweitens, wir haben keine Zeit mehr, um diese tiefe Lehre zu machen, die wir hier haben. Wir müssen uns dann um diese Leute kümmern. Da werden die Wunder einfach blop, blop, blop passieren, ohne Frage. Die Menschen werden geheilt, die werden befreit. Aber wir haben nicht mehr die Zeit groß. Wenn ich in das Leben von Jesus gucke, er hatte keine Zeit, tiefe Lehre zu bringen. Er sprach immer vom Reich Gottes. Das war das Einzige, was Jesus die ganze Zeit groß gemacht hat, das Reich Gottes. Und er tat er Wunder, heilte, befreite, weckte Tote auf. Wunder, heilen, befreien, weckte Tote auf. Mehr war in Jesus seinem Dienst nicht. Die ganze Lehre über die neue Schöpfung und alles, das kam mit Paulus über Jahrzehnte. Und mit Jakobus und mit Petrus und wie sie alle hießen. Versteht ihr das Prinzip? Ich glaube, die Bibel, oder wie soll ich sagen, das Zeitalter der Gemeinde endet, wie es angefangen hat. Wir sind jetzt in der Lehre des Paulus und dann kommt Jesus mit den Wundern. Und mit dem wird abgeschlossen. Das Beste kommt zum Schluss. Und das glaube ich, bevor der Antichrist kommt und hier alles übernehmen darf. Und dann werden Millionen, wahrscheinlich Milliarden Menschen in einem Nu weg sein. Inklusive aller Kinder bis 19, werden mitentrückt. Die Menschen werden schreien vor Angst und Furcht. Die werden fragen, wo sind die alle hin? Und die werden eine Erklärung haben. Und der Antichrist, ich glaube, der Antichrist wird in der Stunde der Entrückung, nicht den Tag später, nicht eine Woche später, er wird in der Stunde der Entrückung auftreten auf der Weltbühne und wird eine Erklärung abgeben, wo die Leute sagen, oh, das ist gut. Der weiß Bescheid. Dem folgen wir. Es wird eine Weltreligion, eine Weltarmee, eine Weltwährung. Und die Vorbereitung läuft auf Hochtouren in Deutschland. Was meint ihr, warum die ganzen Millionen von Moslems, hier leben 13,5 Millionen Moslems, offiziell 4,5. Der Heilige Geist hat mir gesagt, 13,5 Millionen. Und es werden täglich mehr. Wisst ihr, warum so viele Moslems hier reingeschleust werden, im wahrsten Sinne des Wortes? Weil die dumm sind. Warum sind die dumm? Hör mir gut zu, das ist nicht verurteilend. Im Islam hat Bildung 0 Stellenwert. Die einzigste Bildung, die zählt und die gefördert wird, ist der Koran. Alles andere ist unwichtig. Wenn es irgendwo in der muslimischen Welt einen Arzt gibt, der hat nicht in einer muslimischen Universität studiert, sondern im Westen. Die lernen alle hier im Westen. Alle. Warum schleust der Teufel seine Leute nach Europa rein? Weil hier intelligente Menschen sind, verstehe mich richtig. Das ist nicht Rassismus. Hör mir zu im Geist. Der Teufel kann mit intelligenten Menschen, die nachdenken, nicht arbeiten, weil die stehen ihm ständig im Weg und stellen Fragen. Der Teufel braucht Sklaven. nicht denkende Menschen. Gott will denkende Menschen, keine Sklaven. Könnt ihr mir folgen? Gott wird dir nie was aufzwingen, wo du sagst, das will ich nicht. Er wird warten, bis du es verstehst und sagst, jetzt will ich's. Der Teufel fragt nicht nach deinem Willen. Er braucht Sklaven. Seine Dämonen sind Sklaven, sie tun, was er sagt. Sie zittern vor ihm und vor seinem Zorn. Und deswegen wird hier ganz Europa umgebaut. Das ist übrigens in Frankreich dasselbe, in Holland dasselbe, in Dänemark dasselbe, in Schweden dasselbe. Ganze Städte sind übernommen von den Moslems. Es gibt Stadtteile in Duisburg, in Berlin, in Dortmund, da kannst du als Deutsche gar nicht mehr rein. Wenn da ein Unfall hast, die Polizei kommt nicht. Weil der Streifenwagen ist nachher keiner mehr. Da können die nur mit Hundertschaften rein. Leute, hörst du was in den Nachrichten darüber? Nein, das ist auch nicht gewollt. Es läuft ein Programm der Destabilisierung. Wisst ihr, wenn das Chaos immer größer wird, rufen die Leute nach einem Retter. Wir hatten in den 30er Jahren und vor allem in den 20er Jahren hatten wir große Rezessionen weltweit. Der Börsencrash und die Leute waren Millionen arbeitslos. Und nur das hat den Weg frei gemacht für einen Adolf, der kommt und sagt, ich habe die Lösung. Der Antichrist wird auch kommen und sagen, ich habe die Lösung. Aber wir wissen, wem wir gehören. Und wir sind das Problem, das einzigste Problem, was der Antichrist und der Teufel hat und der falsche Prophet, die kommen werden. Der falsche Prophet wird ja der sein, der dann die Verfolgung. Aber das ist alles zu viel heute. Aber wir wissen, wem wir gehören. Wir sind das Problem des Teufels. Wenn wir beten, kann nicht passieren, was sie vorhaben. Es kommt immer wieder eine Verzögerung nach hinten. Ich bete die ganze Zeit schon viele Monate jetzt, dass Verwirrung ins Lager des Feindes kommt. Mehr bete ich gar nicht, dass sie sich gegenseitig ausbremsen, blockieren und so weiter. Der Satanismus ist salonfähig geworden. Das ganze europäische Parlament, das amerikanische Parlament, alles total Satanisten. Hollywood ist die Hochburg der Satanisten. Ich gehe mitten ins Wespennest. Mein Verstand sagt, bleib da weg. Jesus sagt, fahr dahin. Die wissen, dass ich komme. Die wissen schon, dass ich komme. Hat der Teufel mir auch schon gesagt. Ich werde versuchen, dass das Flugzeug abstürzt. Ich werde den Unfall auf der Autobahn machen und, und. Wir beten schon die ganze Zeit da rein, dass all diese Dinge nicht passieren. Gott hat einen Plan, er hat auch einen Plan. Sein Plan ist immer, den Plan Gottes zu verhindern. Das ist der ganze Plan, den er hat. Selber hat er keinen, er ist nicht kreativ. Ich bete, dass die richtigen Schlüsselpersonen zu uns dazukommen. Leute, die hier mittragen können. Leute, die mitbauen, die Schlüsselpositionen haben, die von Gott berufen sind. Amen. Wir brauchen noch mehr Leute dazu. Und Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte dich dabei haben. Ist aber nicht abhängig von der Salbung oder von Hände auflegen. Ist nur abhängig von deinem Herzen. Du beschleunigst den Prozess oder du hältst ihn auf. Du bist selber dein größter Prediger. Ich habe es euch schon so oft gesagt und ich sage es euch immer und immer wieder. Ihr steht entweder Gott im Weg oder ihr seid in den Schlachtreihen Gottes. Beides geht nicht. Es ist ein Ruf vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr den ausspürt. Ich spüre den Ruf. Und ich glaube, Gott meint es genau so, wie er das sagt. Er meint es ganz ernst. Er meint es genau so, wie er sagt. Bin ich froh, dass ich errettet bin. Du auch? Gehen wir in Epheser 2, ab Vers 1 in der neuen Genfer. Schauen wir uns nochmal an, was der Herr hier sagt. Es passt so genial dazu. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Halleluja, Amen. Ihr wart nämlich tot. Was waren wir? Tot. Wir waren aus Gottes Sicht tot. Auch die Menschen da draußen sind aus Gottes Sicht tot. Sie sind gestorben wie Adam, den geistlichen Tod. Sie sind getrennt von ihm. Deswegen ist das alles am Laufen, was läuft. Okay? Aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Wo herrscht der Teufel? Im ersten und im zweiten Himmel. Der erste Himmel ist sichtbar, der zweite drüber, das Universum, der dritte Himmel ist, wo Gott ist. Er herrscht in dieser Welt, aber er wird fallen. Gott wird ihn, Jesus wird ihn werfen auf den ersten Himmel, auf die Erde. Aber das ist noch nicht die Zeit. Ja, er herrscht in dieser unsichtbaren Welt und in jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Dieser Geist ist auch an Christen am Werk. Nicht nur bei den Ungläubigen. Da ist es sowieso so. Da brauche ich nicht fragen, ist es da so oder ist es so. Aber dieser Geist ist genauso an den Kindern Gottes am Werk und versucht, ihr Denken und ihre Emotionen, das läuft immer über die Emotionsschiene, das ist das Einfallstor des Teufels. Wille, Verstand, Gefühl ist wo zu Hause bei dir? In der Seele. Der Teufel hat 6000 Jahre Zeit gehabt, die menschliche Seele zu studieren und erkennt sie gut. Dein Geist ist versiegelt. Paulus sagt, wenn ihr im Geist lebt, sollt ihr auch im Geist wandeln, dann werdet ihr die Werke des Fleisches, der Seele nicht vollbringen. Wenn du nicht täglich im Geist wandelst, ist die Türe offen für den Teufel. Er wird versuchen, über deine Seele, über deine Emotionen, aber Thomas, ich bin verletzt, aber Thomas, ich spüre das nicht, aber Thomas, ich spüre was ganz anderes. Das ist sehr gefährlich, Leute. Streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Und dieser Geist versucht, auch bei dir ans Werk zu kommen. Wir alle haben früher so gelebt, Vers 3. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiden und taten, wozu unser selbstsüchtiges Denken oder Gedanken uns drängten. Selbstsüchtige Gedanken. Selbstsüchtig heißt, ich widerstehe dem Willen Gottes. Ich möchte, dass mein Leben schön ist. Gott interessiert mich nicht. Ich sitze im Rettungsboot, da ertrinken noch 100. Ja, Pech gehabt. Ich höre nicht zu. Ich mache mir die Ohren zu. Ich höre ihr Schreien nicht. Nein, ich fahre nicht hin. Nein, ich hole nicht noch ein paar ins Boot. Das ist selbstsüchtig. Versteht ihr? Wegzuschauen von dem, wo Gott dich hinschauen lassen will. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle die anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Paulus zählt nochmal auf, wie wir früher waren, was alles falsch war, um uns jetzt zu zeigen, was jetzt richtig ist und was jetzt gut ist. 4. Doch Gottes Erbarmen, sagt man, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Halleluja. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Wir waren, Vergangenheitsform, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Amen. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Paulus betont es immer und immer wieder. Weil auch da der Teufel, wenn er Stufe 1, wenn er dich nicht gegen Gott halten kann, zündet er Stufe 2, wo er die Gnade benutzt, um dir zu sagen, ja, du bist ja viel besser als die anderen. Schon mal Christen getroffen, die gesagt haben, ja, der, boah, wie der sich benimmt, ne, boah, dem will ich nichts zu tun haben. Balken- und Splitterbusiness. Das ist nicht, wozu uns Gott berufen hat. Gott hat uns berufen, barmherzig zu sein, zu sagen, oh Mann, der ist noch voll in der Hand des Teufels. Lass uns beten, dass er rauskommt. Lass uns ihm dienen. Lass uns ihn fragen, ob er Jesus will. Das ist das, was Gott will. Aber unser Fleisch will das nicht. Das ist ein Kampf, täglich. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt, sag mal jetzt, einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Ist das nicht gigantisch? Ist das nicht mega? Ich habe euch das erzählt, das Zeugnis, wo ich 99 meinen Selbstmord geplant habe. Und Gott zu mir sagt, Thomas, wenn ich dich jetzt hole, wenn ich dich jetzt kommen lasse, kann ich dir nicht den Platz geben, den ich für dich vorbereitet habe im Himmel. Habe ich gesagt, ist mir scheißegal, ihr kennt das Zeugnis. Ich war so bockig und zornig an dem Abend. Hab das gar nicht verstanden. 2 Jahre später, wirklich 2 Jahre später, war die Frage zum ersten Mal in meinem Kopf, was vom Platz eigentlich, von was hat der geredet? Hat Gott einen Platz für dich und für mich? Ja. Leute, wenn wir mal eine große Gemeinde wären oder wenn ich irgendwie Mitarbeiter bräuchte, würde ich jeden einzelnen von euch einstellen und euch einen Job geben und Vollzeit bezahlt. Warum würde ich das tun? Wer weiß es? Sag's laut.
Treue.
Treue. Weil ihr treu seid. Aber noch ein anderes Wort. Was tue ich euch gegenüber? Ich vertraue euch. Warum vertraue ich euch? Weil ihr eure Treue bewiesen habt über Jahre. Ihr habt eure Treue bewiesen über Jahre. Deswegen würde ich euch einen Job geben, obwohl ich vielleicht denken würde, der oder die kann ja das gar nicht. Ich brauche da einen Studierten. Nein, würde ich nicht wählen, weil ich dem Studierten nicht vertraue. Ich würde dir vertrauen, weil du treu bist. Und ich würde dem Heiligen Geist vertrauen, dass er treu ist und dich befähigt, Dinge zu tun, wovon du keine Ahnung hast. Amen. Und sie richtig zu tun. Glaubt ihr, dass Gott ein bisschen blöder ist als ich oder schlechter? Nein, er vertraut dir mehr, als ich dir jemals vertrauen könnte oder du mir, weil wir menschlich limitiert sind. Der Vater hat volles Vertrauen in dich, dass du Tote auferwecken kannst, dass du Kranke heilen kannst. Leute, ihr müsst euch das Buch holen und es lesen. Ich empfehle es jedem, ich hab's dabei. Bärbel wird vielleicht nachher noch was daraus vorlesen. Es heißt Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street von Tommy Welchel. Leute, da wurden Kinder geheilt, die hatten das Down-Syndrom. Hände aufgelegt, innerhalb 10 Sekunden, wupp, alles weg, total geheilt. Da sind Zeugnisse drin. Hat einer den Arm rausgerissen im Arbeitsunfall, dann wächst der Knochen raus. Die vor den Augen der Leute, sichtbar für alle, wächst der Knochen raus, dann kommt die Haut, das Fleisch hinterher und dann wächst es bis voraus und der Typ steht da und muss erst wieder lernen mit seinem Arm, weil er hat ja keinen mehr. Kommt einer, 2 Finger fehlen, auch Arbeitsunfall, wupp, sind die Finger wieder da. Da war ein Junge da, der ist die Treppe runtergefallen, die Kellertreppe, das ganze Gesicht war so kaputt, dass die Leute gesagt haben, da ist Frankenstein. Dann haben die kurz für ihn gebetet, da ist ein berühmter Montgomery, ein berühmter Hollywood-Schauspieler geworden in den 30er Jahren. Ich habe das gleich gegoogelt, da ist er, bildhübscher Mann. Der sah aus wie Frankenstein. Wisst ihr, was das ist? Das sind die tollen Wunder dieser Leute. Nein, es ist die Liebe Gottes. Es ist nur die Liebe Gottes. Ein Mädchen war dort übergewichtig, wurde gehänselt in der ganzen Schule, wurde als Fettsack bezeichnet. Da haben sie gefragt, warum sie da ist. Sie fragen immer alle, die kamen, warum bist du da? Ja, weil ich geheilt werden will. Haben sie das Mädchen gefragt, warum bist du da? Weil ich so dick bin, die hänseln mich alle. Haben sie gebetet. Innerhalb einer Stunde hat die 18 Kilo verloren. Dort in der Versammlung hatte noch dieselben Klamotten an, die hingen an ihrem Windsack. Leute, da ist alles passiert, was passieren kann. Tode auferweckt und. Wollen wir das? Leute, dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Mein Fleisch sagt mir gerade, Thomas, predigst du Sachen nicht, wenn es dann nicht passiert, du blamierst dich bis auf die Knochen. Nein, ich blamier mich nicht, ich sage euch die Wahrheit. Es liegt ja nicht an mir, dass das passiert, es liegt an Gott und an meinem Ja. Da gingen die Feuerflammen vom Dach Meter hoch, in ganz L.A. sah man diese Feuerflammen. Die Feuerflammen haben sich vereinigt mit Feuerflammen vom Himmel. Da haben die Leute die Feuerwehr angerufen und haben die gesagt, ja, wo genau, da habe ich euch schon mal erzählt. Da haben sie gesagt, ja, das ist die Gemeinde, das ist normal. So war die Gegenwart Gottes da. Leute, wollen wir das? Ja, aber das war nur letztes Jahrhundert. Das ist mit den Aposteln auch gestorben. Nein, Gott ist noch derselbe, Leute. Er schreibt am Ende, was alles durch sein Buch passiert ist. Mittlerweile ist er auch schon gestorben, der Tommy. Er sagt, wenn in Gemeinden aus dem Buch vorgelesen wurde, passierten diese Wunder plötzlich in der Gemeinde. Soll Bärbel nachher vorlesen? Ich habe gedacht, ich fliege nach L.A., komme zurück und dann macht's bumm. Der Woche sagt der Herr zu mir erst vor 2 Tagen, warum willst du warten, bis du in L.A. bist? Kann man doch jetzt schon anfangen. So, wie macht man das? Ich weiß es nicht. Weißt du's? Ich weiß nur 3 Worte. Vertraue einfach mir. Ich stelle mir das vor hier, wenn das hier abgeht, der Feuerflammen, sage ich, ja, aber wir sind nur noch sonntags da. Ich weiß es nicht, er weiß es. Amen. Wir haben einen verrückten Gott. Das Wort verrückt trifft es nicht, weil verrückt ist negativ, aber ich will es mal im Positiven gebrauchen. Der Dinge tut, die über meinen Verstand gehen. Ich weiß, dass die ganze Bibel In Offenbarung, die letzten zwei Kapitel in Offenbarung, endet sie, wie sie angefangen hat in den ersten beiden Kapiteln. Gott hat Gemeinschaft mit dem Menschen und so endet die Bibel. Gott hat Gemeinschaft mit dem Menschen. Alles dazwischen ist wegen der Sünde. Also Gott ändert sich nicht. Gott bleibt der gleiche. Er knüpft da an, wo er aufgehört hat. Und er hört ja nicht auf, aber für uns als Bild. Und ich glaube, genauso wie das Gemeindezeitalter anfing mit Christus, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, ging es ja richtig los. Wo Gott gesagt hat, ihr braucht mich, mein Feuer, meinen Heiligen Geist und dann geht's ab. Konnte Jesus irgendwas tun, bevor er den Heiligen Geist empfing? Er war an allem unser Vorbild. Jesus ließ sich taufen, Wassertaufe, und was kam auch sichtbar auf ihn herab? In Form einer Taube, der Heilige Geist. Und dann sagt der Vater, erst dann, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Ohne den Heiligen Geist kann nicht mal Jesus was tun. Jesus würde nie was tun ohne den Heiligen Geist, davon abgesehen. Er tat diese Gehorsamsschritte, um uns zu zeigen, er ist der Erste und der Letzte. Und nur was ich tue, könnt ihr auch tun. Und vorhin hat Bärbel gebetet, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Herr, du hast gesagt, ihr werdet größere Werke tun, als ich sie getan habe. Jetzt frage ich dich mal, wenn das wirklich stimmt und Jesus das ernst meint, könnte es sein, dass Jesus genau das meint, was er sagt? Dass er möchte, dass durch dein und mein Leben, wir schauen jetzt nur mal zu uns, dass Jesus möchte, dass durch dein und mein Leben Zeichen und Wunder passieren. Und wie ich euch letzte Woche gesagt habe, für uns ist es außergewöhnlich, wenn ein Toter auferweckt wird. Für Jesus ist es das Normalste der Welt. Er ist das Leben. Er ist, ich bin. Er haucht den Odem ein und macht Adam, der bis dahin nur Staub war, lebendig. Da liegt dann ein toter Adam, ein Nachfahre Adams. Ist es dann schwieriger? Ist derselbe Akt, ist dieselbe Power, dieselbe Autorität, dieselbe Vollmacht, einen, der gestorben ist, wieder zum Leben zu bringen. Leute, ist das gigantisch? Was hat Gott vor mit uns? Mit dieser kleinen Gruppe? Ich spüre gar nichts beim Predigen. Ich spüre heute nichts. Ich habe letzte Woche nichts gespürt. Aber ich mache einfach nur. Ich habe gesagt, Herr, mach du. Die ganze Woche, Mr. S., immer wieder kam er rumgeschlichen wie so eine Katze zwischen meinen Beinen. Immer war er irgendwie da. Lass das doch sein, fang's doch nicht an. Ich mach dich fertig. Ich hab dir schon mal aufs Maul gehauen, ich hau dir wieder aufs Maul. Ich werde dich stoppen, ich werde dies tun, ich werde das tun. Ich höre dem gar nicht zu. Ich höre ihn wohl, aber ich höre ihm nicht zu. Keine Waffe, die geschmiedet ist, wird's gelingen. Er ist einfach nur ein Lügner. Er kann mich nur stoppen, wenn wer mich stoppt? Wenn ich mich selber stoppe. Er kann mich nicht stoppen. Ich kann mich stoppen. Gott wird mich nicht stoppen. Gott wünscht sich das viel mehr als ich. Gott wird nicht sagen, wie, der weckt jetzt Tode auf, was soll denn das? War gar nicht besprochen. Erst mal einen Termin machen, dann reden wir drüber, ob das okay ist. Und dann reden wir, wer und wann und wo und wie. Nee, der Vater freut sich. Amen. Als Elia, war es Elia oder Elisa? Ich glaube Elisa war es, ich weiß nicht mehr genau. Im Alten Testament begraben wurde, war obendrauf eine Schlacht. Und dann ist von seiner Grabeshöhle ist die Decke eingebrochen. Und da hat einer einen Stich abgekriegt, ein Soldat war tot. Fällt runter auf die Knochen von Elia, springt wieder hoch. So war die Salbung noch auf den Knochen von Elia oder Elisa, ich weiß es nicht mehr. Seid mir nicht böse, ist auch egal. Wenn auf Totengebeine so die Salbung sein kann, glaubt ihr, dass Gott sich wünscht, dass auf Totengebeinen die Salbung ist? Das haben wir vor ein paar Sonntagen geklärt. Nein, ich glaube, es soll in uns sein, mit uns, durch uns. Das glaube ich. Ich glaube gerade, Jesus sitzt im Himmel und sagt, Papa, guck mal, der Thomas. Guck, was der denen alles sagt. Mensch, wenn das losgeht, wenn die es wirklich glauben, wenn die wirklich vertrauen, da können wir loslegen. Amen. Und tu mir bitte einen Gefallen, geh nachher nicht raus und fang jetzt einfach an. Mach dich nicht unabhängig vom Heiligen Geist. Es wird nicht funktionieren. Sondern wir müssen warten, bis Gott das freisetzt. Wie der das macht, was, weiß ich nicht. Aber ich strecke mich jetzt schon mal aus. Wir denken in Bildern. Ich stelle mir vor, wie ich am Friedhof vorbeilaufe und die Gräber gehen auf. Ich stelle mir vor, wie da ein Autounfall ist und ich laufe nur vorbei oder fahre nur vorbei und der Arzt schreit, boah, ich habe mir einen Herzschlag. Glaubst du, dass das möglich ist? Ja, natürlich. Ich glaube, dass wunderbare Dinge passieren. Ich weiß ein Zeugnis von Mann Gottes, der sitzt in einer 747, fliegt über den großen Teich und plötzlich ist Stromausfall im Flieger. 2 Minuten lang. Weißt du, was 2 Minuten sind, wenn du von 11 oder 12 oder 13.000 Metern runterfällst? Je langsamer das Flugzeug wird, desto weniger der Auftrieb, desto schneller geht's abwärts. Alle schreien im Flieger, nur einer nicht. Einer sagt, Jesus, was ist los? Ein wahres Zeugnis. Und Jesus zeigt ihm 3 Dämonen, die am Flieger hängen und es ausgelöst haben. Und er sagt, nimm du Autorität. Er sagt, Jesus, hilf. Und Jesus sagt, nimm du Autorität. Und er sagt, in Jesu Namen, ihr 3 weg, jetzt weg. Und auf einmal macht es und alles geht wieder an. Hast du Macht über Leben und Tod? Hättest du auch drin sitzen können und sagen, ja, das war's. Ne? Schreib noch kurz eine WhatsApp meiner Frau, muss die nicht mehr länger ertragen, gleich ist vorbei. Jesus, ich komme, ich freue mich. Solche Leute gibt's auch. Aber ich glaube, die Lektion, die er da gelernt hat, in diesen 2 Minuten, wird er sein Leben lang nie wieder vergessen. Und ich glaube, diesen Glauben, den er da empfangen hat, diese Begeisterung, dieses Erleben der Kraft Gottes, das hat er mitgenommen in seinen Dienst. Glaubt ihr das? Wenn da so ein Dämonchen kam, der hatte keine Angst mehr. Wenn da einer rumgehustet hat, der hatte keine Angst mehr. Ist Gott gut? Wo stehen wir denn? Vers 6. Sind nicht mehr viele. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen. Sag mal, Vater, bis in alle Ewigkeit willst du es mir damit zeigen, dass ich mit Christus verbunden bin. Leute, das sind Verse in der Bibel, die sprengen doch deine Birne. Die sprengen doch deinen Verstand. Wenn ich das lese, habe ich größere Freude in meinem Herzen wie die Lottozahlen von nächsten Samstag. Die interessieren mich nicht. Das ist Ewigkeit. Wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. All inclusive. Dir kann nichts passieren. Amen. Dir kann nichts passieren. Ist Gott gut? Vers 8, noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, es ist Gottes Geschenk, Doron, Geschenk. Kann man nicht erarbeiten, nicht verdienen, nicht bezahlen. Sie gründet sich auch nicht auf menschliche Leistung. Sind wir schon wieder dabei. Sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Leute, wenn wir diese Wunder erleben werden, kann keiner von uns sagen, Chaka, wegen mir. Ja. Gott sei Dank. Und ich bin überzeugt, dass es in dieser letzten Endzeit, Erweckung, Ernte, Befreiung, Heilung, Movement, nenn's wie es willst. Ich bin mir sicher, da gibt es keinen großen Thomas Bauer Heidelberg. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir alle dienen so miteinander, dass keiner sagen kann, der war es oder der oder wo hat es angefangen, wer steht da dahinter, wer ist da der Chef. Das wird es nicht mehr geben. Ihr werdet alle irgendwo Tote auferwecken, das gar nicht mehr zum Zählen ist. Und der Teufel wird sich ärgern. Und richtig zornig. Amen. Und jetzt sage ich dir noch was. Und selbst wenn es nicht passiert, habe ich jetzt zumindest noch ein paar Jahre Freude gehabt. Ich habe mich drauf gefreut. Wie auf einen Urlaub, der halt nicht kam. Aber ich habe mich drauf gefreut. Ich habe mir bildlich vorgestellt, wie toll der Urlaub wird. Seid ihr bei mir? Ich mache mir keinen Druck und sage, das muss jetzt irgendwann anfangen, sonst blamiere ich mich. Sondern ich sage, Gott, hier bin ich. Wenn, mach. Ich sage ja. Mehr nicht. Wie das alles wird, weiß ich nicht. Du auch nicht. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Jetzt kommt Vers 10. Da wollte ich hin. Das ist der letzte Vers. Und dann muss Bärbel muss dann was vorlesen. Nein, sie darf. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wenn das losgeht, ich hier noch sonntags Zeit habe, hier eine Stunde zu lernen. Ich glaube, das ist dann vorbei. Ihr müsst dann aus dem zehren, was ihr mitgeschrieben habt oder von den alten Predigten oder wie auch immer. Wir haben wirklich gute Lehre gehabt. Und ich kann wirklich sagen, ich habe es die Woche mit jemandem gesagt, ich habe euch alles gegeben. Alles, was der Herr mir gesagt hat in den letzten 14 Jahren, habe ich euch gegeben. Ich habe euch nichts vorenthalten. Ich habe euch all meine Fehler, all mein Versagen erzählt und ich habe euch all meine Erfolge und all meine Gnade erzählt, die in meinem Leben war. Ich habe euch nichts vorenthalten. Ich war wie ein offenes Buch für euch. Was ihr draus macht, ist euers. Ich weiß auch nicht, ob ich noch lange bei euch bin. Vielleicht führt mich Gott weg. Wisst ihr das? Weiß ich es? Ich weiß es nicht. Ich habe Gott gesagt, wenn du mich in ein anderes Land führst und mein Dienst dort weitergeht, ich sage ja. Ich habe euch immer gesagt, die letzten paar Jahre, ich weiß nicht, ob ich ewig bei euch bin. Weiß ich nicht. Wenn ja, ist gut. Alles gut, ist nicht schlecht. Ich freue mich, wenn ich hier bleiben darf. Ich freue mich aber auch, wenn was Neues kommt. Versteht ihr? Wir müssen da sein, wo Gott uns haben will. Halleluja. Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Oh, Halleluja, nimmt ganzen Druck weg. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Halleluja. Sag mal, ich bin geschaffen, das zu tun, was richtig ist. Und wer kann dich jetzt noch anklagen? Niemand. Gott hat alles, was wir tun sollen, hör gut zu, was hier steht, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, lies mit mir, an uns, an dir, an mir ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es liegt nicht am Vater. Es liegt nicht an der Megasalbung. Du musst nicht irgendwo hinrennen und dir die Salbung abholen. Du hast die Salbung. Du hast die Kraft. Oder anders gesagt, du hast den Heiligen Geist. Der ist die Salbung, die Kraft und alles in einem. Amen. An uns liegt es jetzt. Und ich sag, Papa, ich möchte das abholen. Ich möchte abholen, was du für mich, für mein Leben hast. Du auch? Bist du auch an dem Punkt? Sind wir reif dafür? Leute, das wird extrem spannend. Ich weiß, ich werde in Amerika ein paar Schlüsselpersonen treffen. Das spüre ich schon. Mal gespannt, was das wird. Ich habe mich auf Urlaub eingestellt. Jetzt bin ich schon wieder am Arbeiten im Kopf. Sag ich, Herr, die Vorfreude ist so ein bisschen weg jetzt schon wieder. Nee. Aber es kommt auch wieder. Ich weiß, es kommt wieder. Weil unser Herz ständig durch ein Prüfprozess geht. Und es ist gut so. Weil du dich immer wieder entscheidest für oder gegen Jesus. Ich habe gesagt, Herr, wenn Sightseeing, ich habe es letzte Woche euch bekannt, könnt ihr euch erinnern? Ich habe gesagt, wenn Sightseeing, wenn wie sagt man auf Deutsch Sightseeing? Die Besichtigung von den Sehenswürdigkeiten, jetzt habe ich es. Wenn die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten nicht dran ist, dann will ich Gottes Sehenswürdigkeiten. Amen, die himmlischen. Ja, da habe ich viel mehr davon, wie von diesen natürlichen. L.A. ist sowieso nicht meine Stadt, aber das ist egal. Oder ich nehme das jetzt mal zurück. Weil wenn ich dort bin, überall, wo meine Füße im Glauben drauftreten, gehört ja mir. Amen. Halleluja. Also das wird gut. Amen. So, Bärbel, it's your turn. Sie wird da anfangen, wo der Heilige Geist mich getroffen hat, am 5. April. Freitag, 5. April war das. Ich habe nachgeguckt. Ich musste das nochmal gucken, wann das war. Ja, April, Frühling, was Neues. Es wächst was, es blüht was. Und sie liest uns das erste Kapitel des Buches. Wenn du Lust und spürst vom Heiligen Geist, hol dir das Buch, lies es. Lies es einmal, lies es zweimal, lies es dreimal. Und rede mit Gott. Lies es nicht schnell durch, sondern bleib Kapitel für Kapitel. Und ich habe manches gelb angemalt. Ich bin da stehen geblieben und gesagt, Herr, boah, da merke ich, das habe ich noch nicht. Da bin ich noch nicht so weit. Und dann deal ich mit dem Heiligen Geist. Oder ich sage, das will ich, das möchte ich, das ist toll. Ja, dass du einen Hunger entwickelst. Heute Morgen habe ich jemandem in der Küche gesagt, mach es langsam. Lass es langsam angehen mit einer Person. Wart, bis die Person Hunger hat. Dann isst die gern bei dir. Wenn du da fünfmal hinstellst, sagst, komm, iss doch mal das, probier mal das. Und jemand hat keinen Hunger, der sagt, geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf die Nerven, stimmt's? Gott geht uns auch nicht auf die Nerven. Der wartet, bis wir Hunger haben. Amen. Oh, Halleluja, ich spür die Salbung. Aber ich habe fertig.
Also es fängt an mit den Worten, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Matthäus 10, Vers 8a. die Azusa Street und die Shekinah-Herrlichkeit. Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie höchstwahrscheinlich schon mit der Azusa Street-Erweckung vertraut sein. Aber für die, die es noch nicht sind, die Azusa Street Nummer 312 in Los Angeles in Kalifornien war zwischen April 1906 und November 1909 Gottes irdische Adresse. Was meine ich damit? In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts nahm die Herrlichkeit des Herrn in dieser ehemaligen Lagerhalle und den dazugehörigen Stallungen Wohnung und setzte 3,5 Jahre lang 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche schöpferische Heilungswunder frei. Fehlende Gliedmaßen wuchsen nach, wo keine gewesen waren. Augäpfel füllten leere Augenhöhlen. Krebsgeschwüre fielen ab und Menschen wurden wiederhergestellt, als die Shekinah-Herrlichkeit das Gebäude erfüllte. Einigen wird der Begriff Shekinah wohl fremd sein. Gemäß der rabbinischen Lehre bedeutet das Wort, hier zeltet Gott. Das Wort selbst taucht in der Bibel nicht direkt auf, jedoch können wir die Shekinah-Herrlichkeit dort finden. Im 2. Buch Mose wird eine Wolke beschrieben, wie zum Beispiel in 2. Mose 13, 21. Der Herr aber zog vor ihnen her, in Klammern den Israeliten, bei Tag in einer Wolkensäule. Später im 2. Mose 24, 15 bis 17 heißt es, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder. In 2. Chronik 5, Vers 13 bis 14, als Salomos Tempel eingeweiht wurde, heißt es, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Dieselbe Herrlichkeitswolke wohnte während der Erweckung 3,5 Jahre lang Tag und Nacht im Gebäude der Azusa Street Mission und war selbst noch um das Gebäude herum zu spüren. An manchen Abenden konnte man sogar Flammen sehen, die vom Dach der Mission in den Himmel schossen und auf Flammen trafen, die vom Himmel auf die Mission herabkamen. Auch dies ist die Shekinah-Herrlichkeit, die zum Beispiel in 2. Mose 24, 17 beschrieben wird. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war wie in ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges Sinai. Manche jüdische Lehrer glauben, dass die feurigen Flammen Seraphinengel sind, was übersetzt die Brennenden bedeutet. Die Flammen über der Azusa Street waren feurige Engel, die vom Himmel kamen, um Wunder zu bringen und wieder zurück in den Himmel gingen, um noch mehr Wunder zu holen. In Johannes 1, Vers 51 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Was für ein wunderschönes Bild, welches der Herr von sich selbst malt, die himmlische Autobahn zwischen Erde und Paradies. Es ist nicht verwunderlich, dass wenn das brennende Dach die Nacht über der Azusa Street erleuchtet, sich die kreativen Heilungswunder intensivierten, wie zum Beispiel, dass Gliedmaßen im Namen Jesus von Nazareth herauswuchsen. Diese Shekinah-Herrlichkeit Gottes und diese feurigen Engel bringen sichtbar zum Ausdruck, was der Vater auf dem Herzen hat, wie im Himmel so auf Erden, wie es in Matthäus 6,10 heißt, oder wie es Bill Johnson beschreibt, wenn der Himmel in die Erde eindringt. Was dieses Buch so einzigartig gegenüber anderen Büchern macht, ist, dass hier berichtet wird, wie die Kinder und Jugendlichen die Azusa Street Erweckung erlebt haben. Es ist keine dogmatische oder historische Betrachtung, sondern eine Nahaufnahme der persönlichen Erfahrungen von jungen Menschen, die dort waren. Bevor diese Geschichten erzählt wurden, wusste keiner, wie die täglichen Treffen durch Gott geleitet wurden. Die Kinder spielen in der Herrlichkeitswolke, welche die Atmosphäre erfüllte, sogar verstecken. Diese Zusammenstellung persönlicher Begegnungen offenbart den Herzschlag dieser Erweckung. Während die Kinder sich am Herrn erfreuten, gab er ihnen das Verlangen ihres Herzens. Siehe Psalm 37, Vers 4. die Erweckung, die 3,5 Jahre lang anhielt, genauso lange wie Jesu auf der Erde diente, prägte den Rest ihres Lebens. Fast 60 Jahre später erzählten die damaligen Jugendlichen der Azusa einem jungen Mann namens Tommy Welchel von dieser kostbaren, privilegierten Zeit. Er hörte ihren Geschichten zu und bewahrte sie in seinen Gedanken und seinem Herzen, bis Gott ihm erlaubte, dies in einem Buch festzuhalten. Verwoben in die beliebten Originalerzählungen befinden sich neue Geschichten von der Azusa Street und geben dem Erstleser eine nahtlose Offenbarung über die mächtige Bewegung Gottes, während der mit diesem Thema bereits vertraute Leser ganz neu das Herz des Vaters entdeckt, wie es sich über der Azusa Street ausgegossen hat. Auch finden sich frische, ineinandergreifende Details, welche in die Aufzeichnungen über diese Heiligen eingefädelt werden. Dieses Buch offenbart, wie Gott dieses bereitwilligen, durch Azusa geprägten Gefäße inklusive Tommy im weiteren Verlauf ihres Lebens gebraucht hat. Das Buch berichtet auch, wie diese Heiligen in Pilska, jenem Ort, an dem viele von ihnen ihren Lebensabend in Gemeinschaft verbrachten, auch weiterhin Kranke heilten, sogar Tote auferweckten. Tommy lässt uns auch an den Wundern, die Gott durch ihn gewirkt hat, während er in den 60er Jahren mit ihnen in Pilska wohnte, teilhaben. Der Himmel dringt heute wieder in die Erde ein. Tommy wird immer wieder Zeuge von Wundern aller Art, wenn er einfach nur diese gesegneten Geschichten des vorigen Jahrhunderts erzählt. Die Prophetie von vor 100 Jahren ist wahrhaftig in Gange. Es gab nur eine Sache, welche die Heiligen der Azusa Street Erweckung traurig machte: der Verlust der Herrlichkeit. Ihre gemeinsame Hoffnung war es, diese noch einmal erleben zu dürfen. Und dies sind nun ihre Geschichten, wie sie in einem jungen Mann erzählten, der zu ihren Füßen saß und genau zuhörte. Nehmt euch mal wirklich eine Minute, um in den Geist zu gehen und wirklich, ja, Gott eine Antwort zu geben und offen zu sein für das, was Gott tun möchte. Thank you.